Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Jürgen Neffes, Journalist und Schriftsteller mit seinen Biografien über Albert Einstein, Charles Darwin und Karl Marx wurde er bekannt. Jetzt hat er einen autobiografischen Roman geschrieben, Das Ding oder Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl. Jetzt frage ich mich, ist hier im Studio alles sicher vor Ihnen?
Nein.
Denn Sie beschreiben da auch Ihre kleptomanischen Züge. Was würde Sie denn reizen, hier aus diesem Studio mitgehen zu lassen?
Also sicher nicht die Tasse, das ist ja was Vielfältiges, aber vielleicht würde ich was bei Ihnen finden, was ich nur mit Ihnen verbinde. Ich habe noch nichts gesehen.
Hab nichts zu bieten, ne?
Ich bin jetzt auch kein Taschendieb, der Ihnen was aus der Tasche nehmen würde. Nein, das ist ja auch ein bisschen scherzhaft geschrieben. Diese Souvenir-Kleptomanie bezieht sich ja auf bestimmte Ereignisse und Erlebnisse, wo plötzlich die Hand ausfährt und irgendwas einsteckt oder auch teilweise größere Dinge mitnimmt, die dann einen Erinnerungsschatz bergen. Also die haben in der Regel keinen Wert, aber sind Unikate.
Einen symbolischen Wert für Sie. Mhm. Was haben Sie denn da zuletzt mitgehen lassen?
Oh, zuletzt, das ist schon lange her, nicht? Das ist, ich habe das auch im Buch beschrieben. Freunde haben mich dann mal danach gefragt, als ich in Kalifornien war und wie ich das mache. Und dann habe ich denen erklärt, das muss das Natürlichste der Welt sein. Und habe dann meinen Freund gefragt, was würde dir denn am besten gefallen? Also gleiche Frage hier im Restaurant. Und dann sagte er, oh, diese Designer-Pfeffermühle, die hätte ich gern. Und da habe ich gewartet, bis der Kellner kam, und um Dessert zu bestellen. Und habe dann diese Pfeffermühle vor seinen Augen in meine Jacketttasche gepackt. Und das Verblüffende ist, dass, wenn das so natürlich wirkt, dass der Kellner das gar nicht merkt, dass da gerade sowas passiert, sondern dass, und wenn er gefragt hätte, was machen Sie, dann hätte ich es wieder hingestellt. Aber das Erstaunliche ist, wenn man, und das ist auch ein bisschen der Thrill dabei, wenn man irgendwas mitnimmt und derjenige kriegt das eigentlich mit, kriegt es aber nicht mit. Das ist vielleicht in der Nähe von Zauberern, nicht, die so Illusionskünstler sind. Das ist eher der Spaß dabei.
Und es scheint Sie gelegentlich da einfach zu jucken, ja?
Ja, aber es ist nicht so prominent, wie ich es im Buch darstelle. Das ist ja auch ein Roman. Aber ich wollte dieses mal ausbauen, weil es, glaube ich, viele Hörer gibt, die das auch verstehen. Meistens beschränkt sich das darauf, irgendwelche Löffel oder irgendwas aus einer Kirche oder so mitzunehmen. Das ist nicht mein Ding, aber es müssen schon besondere Augenblicke sein. Es ist auch nicht meistens kein Diebstahl, sondern ich lasse einfach irgendwas, wie im Kanzleramt damals, in so ein Streichholz-Päckchen, wo Kanzleramt draufsteht, mitgehen. Da habe ich mich danach geärgert, dass ich die Cohiba von Gerd Schröder nicht aus dem Aschenbecher genommen habe. Wäre doch ein schönes Souvenir. Und so kommen dann Dinge zusammen. Aber auch manchmal sehr ernst. Ich war vor etlichen Jahren in Auschwitz und da wurde für Rollstuhlfahrer eine Rampe angebracht und die hauten dort in diesem historischen Gemäuer ein Stück weg. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Die Auschwitz landet jetzt auf einem Müllcontainer oder auf einem Schuttcontainer, und habe mir dort ein Stück mitgenommen, das auch bis heute über meinem Schreibtisch steht. Also ein handgroßes Stück Tonstein, also wie man das kennt, so ein Ziegel. Und klar, wenn man das dann sieht, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, dann denke ich daran und dann kommt diese ganze Szenerie wieder hoch. Und ich glaube, das hat auch einen Sinn.
Und jetzt haben Sie diesen autobiografischen Roman geschrieben über Donald Trump, über den es sowieso so viele Schlagzeilen gibt. Warum braucht es noch diesen Roman?
Also erstmal muss ich sagen, der Roman ist vor Corona entstanden. Der ist am Anfang Februar habe ich das Manuskript abgeschlossen. Und ich wollte den Trump, das ist ja ein biografisch und autobiografischer Roman, mit anderen Biografien konfrontieren, weil ich glaube, dadurch kann man ihn vielleicht nochmal ganz anders verstehen. Da gibt es ja drei Protagonisten neben Trump, den ich in New York etliche Male getroffen habe für ein Porträt. Gibt es noch den Hüter der Flamme, das ist der Charlie DeLeo, der damals auf der Freiheitsstatue dafür sorgte, dass immer Licht brennt. Und meine Wenigkeit ist der Dritte. Und in diesem Dreieck, in diesem Spannungsdreieck, kann man dann viel mehr über Trump erfahren und lernen.
Sie waren in den 90ern einige Jahre als Spiegel-Korrespondent in New York und haben dort damals Donald Trump als Immobilienunternehmer mehrfach getroffen. Haben Sie dort Eigenschaften an ihm festgestellt, über die so ausführlich noch nicht berichtet wurde?
Also erstmal muss man sagen, dass er sich sehr treu geblieben ist. Trump ist eigentlich der gleiche, den ich damals kennengelernt habe. Und die Eigenschaften, die ich vor allen Dingen beobachten konnte, ist, dass er eine Rolle spielt, die er sich selbst geschrieben hat und anscheinend aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommt. Wer der wirkliche Donald Trump dahinter ist, weiß er vielleicht selbst nicht mehr. Und das ist so spannend. Ich frage mich ja beim Biografieschreiben, ich habe ja das Werkzeug benutzt, immer mal, what makes him tick?
Was treibt jemand an?
Was treibt jemand an? Und bei Trump hatte ich das Gefühl, der ist der Marionettenspieler und selbst die Marionette.
Gab es mal eine Gelegenheit, hinter die Fassade zu schauen?
Ja, klar. Ich hatte ja die Gelegenheit, also nicht ich, sondern mein Protagonist. Wir sprechen hier über einen Roman. Mein Protagonist hatte auch die Gelegenheit, weil Trump sich eingebildet hat, ich würde über ihn eine Titelgeschichte schreiben. Ich habe ihn dann auch im Glauben gelassen, um näher an ihn ranzukommen. Und er hat mich dann zum Beispiel rumgefahren mit seinem Cadillac oder rumfahren lassen. Er hatte ja einen Fahrer und dann an jeder Stelle wieder gezeigt, look, Jürgen, Trump. Da hat er mir seine Gebäude gezeigt, an denen immer diese fünf Buchstaben prangen. Und dann war ich auch, beziehungsweise war mein Protagonist, wir wissen ja nicht, ob das alles stimmt, vielleicht ist alles erfunden, dann waren wir auch in seiner Wohnung, im Penthouse, im Trump Tower, was natürlich ganz besonders ist, weil da denkst du, du bist im kleinen Versailles. Und da hatte ich das Gefühl, er wollte das so. Er hat ja den Innendesigner selbst beauftragt, das so einzurichten. Und er fühlte sich damals schon wie so ein Sonnenkönig. Also dieser ganze Weg, den wir dann beobachtet haben, war vorbereitet.
Und Sie beschreiben es, man weiß einfach nicht, was stimmt. Und als Leser frage ich mich die ganze Zeit, ja, wo führt der Autor uns an der Nase herum und was stimmt und was stimmt nicht? Die Situation, die Einstiegssituation ist folgende, dass Sie bei der Sicherheitskontrolle bei der Einreise in die USA festgehalten werden. Haben Sie so eine Situation in der Realität mal erlebt?
Ja. Ich glaube, sonst kann man das auch so nicht beschreiben. Das ist natürlich jetzt alles auf diese Geschichte umgemünzt, aber ich bin tatsächlich mal 24 Stunden festgehalten worden, allein aufgrund der Tatsache, dass ich nicht gelogen habe. Ich wurde gefragt, was wollen Sie eigentlich in den USA? Dann habe ich gesagt, Freunde besuchen. Ich hatte damals ein Journalistenvisum im Pass und dann sagte der Beamte, glaube ich Ihnen nicht. So, und dann wirst du abgeführt und kommt man in einen Warteraum und wird vernommen. Und die bohren immer tiefer. Und genau das habe ich erlebt. Das habe ich jetzt nur umgeschrieben sozusagen auf diese Geschichte.
Wer Ihren Roman Das Ding oder Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl liest, der erfährt auch etwas über Ihr Verständnis als Journalist. Denn da werden Sie gefragt, ob Sie sich vor Ihrem Beruf ekeln. Was antwortet da der Protagonist?
Also mein Protagonist, der ja auch Jürgen Neffe heißt, hat solche Momente erlebt, auch als Biograf. Man geht so tief in die Geschichte von Leuten, man gräbt sozusagen auch im Schmutz, muss man ja. Und als Journalist hatte ich das Gefühl, immer wieder, gerade wenn ich über kleine Leute geschrieben habe, dass ich die so ins Licht der Öffentlichkeit zerre und die verstehen gar nicht, was da gerade passiert. Und wenn sie dann ihren Namen in der Zeitung lesen, ist es oft zu spät, nicht?
Und gerade der Wahlkampf in den USA ist natürlich auch ein schmutziges Geschäft. Uns erreichen auch Mails der Hörerinnen und Hörer. Aus Hart zum Beispiel schreibt uns Nadine Haller. Na super, Trump-Bashing, die 1850. Echt lächerlich. Wieder einmal so ein Schlauberger, der Trump durchschaut hat und sein Buch verkaufen will. Wie wäre es mal zur Abwechslung über Bidens pädophile Neigung oder seine Hirnaussetzer zu berichten? Dann werdet ihr wenigstens ein wenig glaubwürdiger, dass ihr euch nicht selber blöd vorkommt, langsam unfassbar. Also das ist auch ein Verständnis, was aus der Öffentlichkeit Journalisten entgegengebracht wird. Wie erleben Sie das?
Also erstmal muss ich der Zuhörerin sagen, dann soll sie das Buch lesen. Notfalls schicke ich es und schenke ich es ihr, wenn sie es nicht kaufen möchte. Es geht ja nicht um das Verkaufen. Das ist gar kein Trump-Bashing. Es ist der Versuch, ein Phänomen zu verstehen. Und sie wäre wahrscheinlich erstaunt, wie menschlich ich ihn beschreibe.
Und Sie sagen, es ist sogar an vielen seiner Forderungen immer etwas auch dran.
Ja, das ist ja das, nehmen wir mal das Beispiel China. Wir reden nicht hinter vorgehaltener Hand, aber nicht mit den Chinesen selbst, doch sehr offen darüber, Ideen klar und die ganzen Geschichten. Ungleiche Behandlung, dort ist Google verboten, wir sollen jetzt TikTok benutzen und so weiter. Vieles von dem, was Trump sagt, hat einen kleinen Teil oder einen größeren Teil Wahrheit. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Man kann ja nicht einfach sagen, das ist nur ein Spinner. Also da wäre man vollkommen falsch.
Wie bewerten Sie denn den Gegner Joe Biden?
Ich habe sehr bedauert, dass Biden es wurde, weil, sagen wir so, Biden ist nicht nur alt, sondern auch ein Stiller. Ich habe ihn nie selbst erlebt, aber jetzt in den im Fernsehen, in diesen Duellen auch gesehen, der hat ja dann irgendwann die Kurve gekriegt. Aber es ist ein bisschen schade, dass Trump jetzt eigentlich den Idealen hat. Erst hat er ihn durch dieses Impeachment-Verfahren schon in den Dreck gezogen mit seinem Sohn, der Ukraine und den ganzen Geschichten. Und jetzt kann er auf ihm rumtrommeln. Und ich fürchte, dass diese ganze Wahl sich in den Duellen entscheiden wird.
Es ist Bidens dritter Versuch, Präsident zu werden. Woran mangelt es ihm?
Als Gegner von Trump mangelt es ihm an der gleichen Bulligkeit, an der gleichen, an der Art und Weise, wie Trump sehr schnell Leute als Boxfan in die Ecke eines Rings drängen kann und überrumpeln kann. Biden ist kein Überrumpler. Und ich fürchte, wenn er mit Argumenten, so wie Hillary das damals versucht hat, Trump mit Argumenten kommt, wird Trump ihm zeigen, dass es um was ganz anderes geht, nämlich über das Wie des Gesagten transportiert sich oft mehr als über das Was.
Sei ein König, sei ein Killer. Sie beschreiben das als Motto, was Donald Trump schon als Schüler eingebläut worden sein soll. Wo denn?
Das war von seinem Vater, sei ein König, sei ein Killer. Und der Vater hat immer gesagt, dass er immer siegen soll. Immer. Nicht gelegentlich oder bei Gelegenheiten, sondern immer. Und das ist, was wir jetzt auch sehen, was auch das Phänomen so interessant macht. Niederlagen kennt er eigentlich nicht.
Er hatte ja schon mit 25 Jahren die Aufsicht über 14.000 Wohnungen seines Vaters. Welche Qualifikation hatte er?
Sohn.
Das reicht, aber es gab ja noch einen Sohn, der hat es offensichtlich nicht geschafft.
Ja, Freddy, wie Trump ihn nannte, als ich ihn traf. Freddy hat halt einen anderen Weg genommen. Der Freddy hat, wenn man so will, ein bisschen rebelliert gegen diese Rolle und war auch ein zaghafterer Typ. Trump hat, also Donald Trump hat im Hintergrund gewartet, bis Freddy dann in Ungnade fiel. Freddy, also Fred Trump, ist der Nachfolger von Fred Trump Senior. So war das mal gedacht. So wie jetzt Donald Junior vielleicht der Nachfolger werden könnte. Freddy hat dann, ist dann Pilot geworden, aber in Mary Trump beschreibt das ja in ihrem Buch jetzt auch ganz ausführlich, ist dann Alkoholismus verfallen. Vielleicht auch einer der Gründe, warum Donald Trump nie Alkohol getrunken hat, das weiß man nicht. Er hat auf diese Frage, die ich ihm damals stellte, keine Antwort gegeben. Aber er hat sich früh schon durch diese, das beschreiben Lehrer auch, durch diese Bulligkeit ausgezeichnet. Alle wegboxen. Ich will immer der Erste, immer vorne sein.
Sie haben ja mehrfach versucht, ihn aus der Reserve zu locken, gerade auch mit solchen Fragen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Warum glauben Sie, ist Ihnen das dennoch nicht gelungen?
Zum Teil schon, aber ich finde, er sagt ja auch, ich habe ja die alten Interviewbände noch natürlich durchforstet, er sagt ja auch, sagen wir mal, bemerkenswerte Sachen. Ich fragte ihn, was bedeutet Ihnen Ruhm? Da antwortet er, wie ich finde, sehr klug, eine Droge, mit der die wenigsten umgehen können. Und insofern, aus der Reserve gelockt hat den noch niemand. Ich glaube, nicht mal Melania weiß wirklich, mit wem sie da lebt. Und alle halten ja auch durch, ihn da zu schützen, bis auf diese Verwandte, diese Nichte, die jetzt da geschrieben hat. Wer sich hinter der Figur, die Trump sich selbst erschaffen hat, inklusive seiner schönen Tolle, wer sich dahinter wirklich verbirgt, das, darüber habe ich noch nichts Nennenswertes gelesen. Was die Psychiater ihm alles andichten, muss ich sagen, das ist nicht berufsgemäß. Die missachten die sogenannte Goldwater-Regel, nicht Leute zu analysieren, die man nicht selbst getroffen und die man nicht diagnostiziert hat. Also da ziehe ich gar nicht viel Honig draus, weil ich das teilweise auch anmaßend finde.
Wobei Sie ja auch schreiben, dieser böswillige Narzissmus, der ihm unterstellt wird, solche Menschen sind Ihnen in Ihrem Berufsleben sehr häufig begegnet. In welchen Positionen?
Ich würde mal sagen, wenn wir es einschränken, Chefredakteure, Institutschefs, der Narzissmus ist nicht die einzige Beschreibung, die auch, wie ich finde, ihre Ängste dadurch überwinden, dass sie bullig auftreten, laut werden, jähzornig sind und sich vor allen Dingen mit Speichelleckern umgeben. Da könnte ich Ihnen jetzt einige Namen nennen, werde ich aber nicht. Ich will ja hier noch lebendig rauskommen.
Wobei Sie nennen ja einiges dann auch im Buch und zum Beispiel auch, dass Trump 40 Jahre keine Steuern auf Objekte in New York zahlen musste. Anwälte hatten das für ihn erstritten. Das wurde dort auch gebilligt. Was hat er da also für Fähigkeiten, dass er mit solchen Dingen immer wieder durchgekommen ist?
Also ich habe ihn ja auch damals schon gefragt. Er hatte ja damals schon eine sehr, sagen wir mal, leuchtende Rolle in der Stadt. Und wie machen Sie das denn, die Kunst des Dealmakings? Was bedeutet das? Dann sagt er, wissen Sie was, ich dränge und dränge und dränge und dränge, bis ich krieg, was ich will.
Also Sie formulieren das als eine gewisse Penetranz.
Ja, das, so kann man das nennen. Und er umgibt sich dann, also Rudolph Giuliani ist vielleicht den meisten Zuhörern bekannt, aber eben auch mit scharfen Anwälten, also er hat den bekanntesten Mafia-Anwalt dann angestellt, die ihn dann auch sehr öffentlichkeitswirksam immer rausgeboxt haben. Vielleicht interessant zu wissen, dass Donald Trump in den Jahren, bis er Präsident wurde, 2000 Gerichtsverfahren angestrebt hat. Also der klagt gegen alles und jedes und genauso oft vor den Kadi gezogen wurde.
Als Sie bei Ihrem Korrespondentenantritt in New York damals einen Termin beim damaligen Präsidenten Bill Clinton hatten, wenn man da Ihrem autobiografischen Roman Glauben schenken mag, dann waren Sie bei dem Besuch fast enttäuscht. Warum?
Naja, es gab ein großes Unglück. Ein Jumbo ist abgestürzt vor der Küste von Long Island. Und ich hatte gedacht, wir würden darüber sprechen, aber Clinton war eher sehr zurückhaltend. Und diese Gespräche dienen eigentlich nur dazu, sich kennenzulernen, falls ich dann mal in der Pressekonferenz auftauchen würde, dass er mich aufruft, hi Jürgen, it's your turn. Aber es war eher ein oberflächliches Geplänkel, dieses Gespräch. Enttäuscht war ich aber nicht von der Person, weil er unglaubliches Charisma hat. Ich habe ihn dann später für eine Titelgeschichte auch nochmal begleiten können und auch mal Backstage geguckt und mich ins Publikum gesetzt. Das Irre an dem Mann war, dass du immer das Gefühl hast, der spricht mit dir. Ganz persönlich meint er dich und das hat mich sehr beeindruckt.
Ganz interessant, auf welche Details die Journalisten dann manchmal kommen. Es waren die Hände bei Bill Clinton. Darüber schrieb dann auch ihr Spiegelkollege Carlos Wittmann. Der schrieb, Clinton schüttelt nicht Hände, er ergreift von ihnen Besitz. Meist nur sekundenlang. Wenn er sich mehr Zeit nimmt, hält er die Hand eines oder einer Neugierigen mit seiner rechten fest, um mit der linken den Unterarm, den Ellbogen und die Schulter abzutasten. Über Donald Trumps Hände wurde auch viel geschrieben. Sind die denn so auffällig?
Trump macht da ein größeres Thema draus, als es eigentlich wert wäre. Die sind eher klein als groß. Und als ich ihn, er sprach mich ja darauf an und als ich ihm dann sagte, ich hätte nichts gegen kleine Hände, hat er gleich nachgelegt, die meinen doch was ganz anderes. Und da habe ich ihn dann auch mal aus der Reserve gelockt und habe gesagt, wissen Sie, ich mag kleine Penisse. Und dann war er
das Thema für ihn gegessen wahrscheinlich.
Ja, da hat er erstmal, also ihn sprachlos zu machen, ist schon eine hohe Kunst. Und dann habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, die antiken Bildhauer hätten ihre Skulpturen mit langen Schwänzen modelliert. Und da war er erstmal stumm. Also das habe ich dann in dem Gespräch mal kurz geschafft, weil sonst ist er ja so ein Dampfplauderer und erzählt und erzählt und gibt an und wiederholt und macht.
Und Sie lassen ihn dann sagen, der Tag, an dem mir klar wurde, dass es schlau sein kann, oberflächlich zu sein, war für mich eine tiefgreifende Erfahrung. Hat er das tatsächlich gesagt?
Ja. Also diese Zitate, kann ich sagen, sind größtenteils im Interview entstanden. Kannst du auch gar nicht erfinden. Er redet ja auf eine ganz eigene Weise. Hier und da habe ich natürlich als Schriftsteller Sachen ergänzt, um die Geschichte voranzubringen. Aber diese wesentlichen Zitate sind alle wörtlich gefallen.
Bei der Geschichte spielt die Freiheitsstatue eine große Rolle. Und Sie haben dann einen Menschen getroffen, nämlich den Keeper of the Flame. Wer ist dieser Mann?
Also der Hüter der Flamme ist Charlie DeLeo. Den habe ich im Zuge einer Recherche kennengelernt, als es um eine Titelgeschichte über New York ging. Und im Vorbeifahren abends an der Freiheitsstatue sah ich das Licht und habe mich dann gefragt, gibt es da wohl einen Hausmeister? Wer kümmert sich eigentlich um das? Mich interessieren immer diese kleinen Leute im Hintergrund und der National Park Service hat mich dann mit ihm verbunden. Charlie war damals schon so eine kleine Berühmtheit, weil er sich diese Rolle verschafft hat, diesen Titel Keeper of the Flame, und hat mich dann auf eine wirklich verblüffende Weise außerhalb der Dienst- und Besuchszeiten durch die Freiheitsstatue geführt und mir bis ja bis zur Fackel alles gezeigt, wo ja normalerweise Besucher nie hin können.
Jürgen Neffe, in Ihrem Roman erfahren wir etwas über die Freiheitsstatue, was wir, glaube ich, alle niemals gedacht hätten. Klären Sie uns auf.
Das ist jetzt keine Fiktion, sondern wird auch in der Wissenschaft diskutiert. Wir denken ja alle, die Lady Liberty ist eine Frau. Jetzt gibt es aber Zweifel daran, und zwar, wenn man sich die genauer anguckt, also denjenigen, die das interessiert, würde ich empfehlen, zu googeln, Freiheitsstatue, Gesicht, Abdruck zum Beispiel, dann sehen Sie das. Es ist zu vermuten, dass der Bartholdi, der Bildhauer im 19. Jahrhundert, nicht, wie immer angenommen wurde, seine Mutter, sondern seinen kranken Bruder zum Vorbild genommen hat, dass also in Wirklichkeit das Vorbild für die Freiheitsstatue ein Mann war.
Und wenn man ganz genau hinguckt mit dieser Information, dann glaubt man das auch tatsächlich so wahrnehmen zu können, ne? Wie ging es Ihnen?
Mein Grundzeuge damals, der Charlie, der mich ja überall rumgeführt hat, der hat gesagt, haben Sie sich mal Ihr Gesicht angeschaut. Das Gesicht ist schon sehr männlich, und dann ist Ihnen aufgefallen, dass sie kaum Busen hat. Stimmt auch. Und insgesamt ein sehr muskulöser Körper, stimmt auch. Also das ist ein sehr männlicher Körper und ist natürlich umwerfend, sich vorzustellen, dass die Freiheit männlich sein soll. Ich habe ihn dann versucht zu beruhigen und sagen, vielleicht ist das weder männlich noch weiblich. Das Tragische ist ja, dass Charlie nie eine Frau gefunden hat und die Lady Liberty zu seiner Frau des Lebens gemacht hat. Und dann hat er festgestellt, dass es möglicherweise keine Frau. Eine ganz eigene tragische Geschichte, die ich ja mal gegenschneide gegen Trump, um das noch zu sagen. Weil Trump hat ja sozusagen alle Frauen gekriegt, die er wollte.
Ja, das ist im Grunde so Ihr eigentlicher Romanheld, Charlie DeLeo. Und er hatte einen großen Wunsch, einen besonderen Fotowunsch, den sein Chef ihm vermutlich nie gewährt hätte. Welcher war das?
Er ist ja auf der Freiheitsstatue auch außerhalb der Dienstzeiten herumgeklettert, drinnen und draußen. Und hat es dann auch mal, sich erstmal seinen Wunsch selbst erfüllt, auf die Fackel, auf die Flamme zu steigen. Nachts, und er wollte dort fotografiert werden. Das war natürlich streng verboten und hat das dann heimlich gemacht. Er hat sich einschließen lassen und hat dann mit Journalisten verabredet, die mit dem Hubschrauber angeflogen kamen, und hat sich dann mit der amerikanischen Flagge auf die Flamme oben drauf gestellt und sich fotografieren lassen. Das Bild kann man auch im Internet finden.
Und Sie haben ihn begleitet, danach im Grunde Dienstschluss, und hatten dann diese Freiheitsstatue für sich. Was war das für ein Moment, als Sie da mit ihm unterwegs waren?
Ein unheimlicher, ergreifender Moment natürlich. Bei der ersten Begegnung hat er mir vorgeführt, wie er da drin rumturnt und das wartet. Da gibt es ja ein riesen inneres Gestell. Das hat übrigens Gustav Eiffel, der Erbauer des Eiffelturms, entworfen, wo ich dann sagte, oh, das gibt ja hier einen inneren Eiffelturm. Und Charlie sagte, oh, das habe ich so noch nie gesehen. Interessant. Und es war natürlich interessant, als wir dann nachts oben waren und am Ende auch auf der Fackel mit einem Bierchen und Sandwiches und von dort nach Manhattan rüber guckten. Damals standen die Zwillingstürme noch. Und wenn man das jetzt, ich war jetzt noch mal da letztes Jahr, wenn man das jetzt vergleicht, wir haben das innere Bild von Manhattan mit den Zwillingstürmen so gespeichert, dass es wirkt wie mit einem Fotoprogramm gelöscht.
Am Dienstag nach dem ersten Montag im November ist traditionell alle 4 Jahre in den USA Wahltag. Jürgen Neffe, Sie beschreiben Donald Trump als jemanden, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, dann wird er ganz besonders kämpferisch. 10% Arbeitslosigkeit, eine Pandemie, Rassismus, Probleme gibt es genug. Wie bewerten Sie es?
Erstmal an den Problemen sind immer andere schuld bei Trump. Das bringt er auch schon aus früheren Jahren mit. Wenn er gewinnt, ist er der Große. Wenn er irgendwo nicht gewinnt, sind es andere schuld. Und ich glaube, das Corona kommt dem jetzt ganz recht. Denn nichts von dem, was Sie angesprochen haben, kann man ihm ja allein ankreiden. Wir haben das gleiche Problem in Europa und in allen Ländern. Und vieles spielt ihm in die Hände. Wir haben ja auch diese Rassismuskrise und Gewalt auf den Straßen. Ich glaube, der reibt sich heimlich die Hände. Das spielt ihm nämlich in diese Hände. Und ich würde sagen, er instrumentalisiert das sogar.
Schafft er es dadurch, die Spaltung der Gesellschaft, die ja mehr und mehr auch zum Thema wird, voranzutreiben, was ja vermutlich auch ein Ziel ist?
Ja, die Spaltung gab es ja schon lange. Die hat Trump nicht herbeigeführt. Das muss man immer wieder sagen. Die gab es unter Obama auch. Es kommt darauf an, wie viele Leute auf deiner Seite der Spalte stehen. Und das ist ja sein Ziel, möglichst vielen Leuten klarzumachen, dass er der Bessere, der Stärkere ist, der das Land besser führen kann. Und wenn es so Unruhen gibt, was er jetzt ja seit dem Parteitag macht, ist natürlich so ein Law-and-Order-Mann gefragter als so ein bedächtigerer Argumentierer wie Biden.
Ja, und Sie sprechen die Unruhen gerade an. Er war jetzt in Kenosha. Die Aussage, die von diesem Besuch hängen bleibt, es war kein friedlicher Protest, sondern inländischer Terrorismus. Wie reagieren Sie darauf?
Nehmen wir mal Hamburg, den G8-Gipfel. Da war Trump übrigens auch da. Wie würden wir denn solche Bilder beurteilen, wenn wir die jetzt sehen? Könnte man auch sagen, das ist von einem autonomen Kreis sowas wie Terrorismus. Da gab es viele Verletzte und Straßenschlachten. Und ja klar, und Trump genießt diese Bilder, weil jetzt kann er ohne das Ganze, wenn die das nicht machen würden, stünde er leer da. Und so kann er sagen, ich schicke meine Truppen, so wie er ja auch die Schecks für Arbeitslose persönlich unterschrieben. Das heißt, sie kriegen dann den Scheck nach Hause, da steht Donald Trump drauf, dann denken sie, toll, der Mann. Und so nutzt er jede Gelegenheit, um sich groß zu machen.
Wie stellen sich dagegen die Demokraten auf?
Das frage ich mich auch. Ich glaube, wenn sie sich nur aufstellen, indem sie gute Argumente bringen, was in der Politik eigentlich üblich ist, sind sie bei Trump am Falschen. Ich würde, wenn ich das könnte, Joe Biden empfehlen, sich einen Sparringspartner zu suchen, mit dem er 2-3 Stunden am Tag trainiert, mit so einem Typen umzugehen. Also ein Sparringspartner, der ähnlich auftritt wie Trump, um überhaupt auch Dominanz im Gespräch zu bekommen. Denn ich sagte es vorhin schon, die Debatten, die 3 Debatten werden wahlentscheidend sein. Wenn Trump dann stark dasteht und der Biden eher schwach, dann wird genau das Zünglein an der Waage zu Trump übergehen.
In Ihrem Roman über Donald Trump, da schauen Sie auch noch weiter in die Zukunft. Wenn wir jetzt mal über den Wahltag auch in diesem Jahr hinausschauen, wie könnte das Ganze weitergehen?
Also wenn Trump gewinnt, was ich befürchte, man darf den Mann ja nie unterschätzen, dann habe ich die Fantasie, dass er im Land der Antimonarchisten eine Dynastie etablieren würde oder versuchte. Es ist ja eine einmalige Situation. Früher haben wir über eine First Lady gesprochen, das war ja Hillary auch, die vielleicht die Politik mitbestimmt. Jetzt sind seine Kinder und Schwiegerkinder im Weißen Haus. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er gewinnt, dass er entweder den Donald oder eben die Ivanka, auf die würde ich eher tippen, aufbaut, um als nächste Kandidatin aufzutreten, um den Trumpismus fortzuführen. Und die bringen ja etwas mit, was bisher keiner mitgebracht hat. Die kennen das Geschäft von innen.
Wo Sie gerade die First Lady auch ansprechen, welche Rolle spielt denn Melania Trump?
Sehr undurchsichtig, die habe ich auch nicht kennengelernt, würde ich mich auch nicht gerne so aus dem Fenster lehnen. Sie spielt das Spiel mit, aber was man ja hört, ich lese einmal die New York Times, sie hat ja wohl mit dem Umzug nach Washington einen neuen Ehevertrag ausgehandelt. Wenn das stimmt, dann spielt sie natürlich die Rolle der Mitmacherin. Sie hat ja auch eine Rede gehalten und da war ganz klar, welche Rolle sie hatte. Sie war die Einfühlsame, sie hat über Corona gesprochen und über die Opfer und so weiter. Da ergänzen sie sich schon im Sinne von Good Corp und Bad Corp ganz gut.
Ja, es gibt ja einige Experten, die sagen sogar, im Hintergrund die Fäden werden eigentlich von Melania Trump gezogen.
Ja, da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube eher, dass die Kinder da viel mehr an den Fäden ziehen. Ich meine, der Jared Kushner, der Schwiegersohn, war ja jetzt auch bei diesem doch bemerkenswerten Deal zwischen Israel und Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt und war dann auch vor der Kamera. Eine ganz wichtige Rolle ist sicherlich auch seinem engsten Kreis zuzuschreiben, die ihm ja offenbar ergeben sind, die sehen, der Mann, Papa ist erfolgreich und auf dem Erfolgsweg wollen wir weitergehen. Ich bin gespannt, aber das wäre für mich ein mögliches Outcome, wie man sagt, dass das noch lange nicht zu Ende ist.
Sie gehen dann auch noch auf die Namensgebung seines Sohnes Barron ein. Inwiefern spielt das eine Rolle?
Ja, Trump hat unter verschiedenen Namen mit der Presse kommuniziert. Sein alter Ego hieß John Barron, erfunden natürlich. Und John Barron war dann der Pressesprecher der Trump Organization. Und John Barron, also Trump selbst, hat dann bei großen Zeitungen angerufen und Interviews gegeben. Wurde auch bei der New York Times, bei der Washington Post als John Barron auf der Titelseite zitiert. Dieses Spiel, dieses Doppelspiel macht ihm Spaß und es gab dann eine Liebschaft, die, wo er sich dann im Hotel auch angemeldet hat als Baron, nicht als Trump und so weiter. Und dann haben sie die Melania und er dem Jungen auch noch den Namen Baron gegeben.
Was erwartet uns denn jetzt noch in den nächsten 2 Monaten im Wahlkampf, wenn Sie darauf schauen?
Es erwartet uns auf jeden Fall ziemlich viel Schmutz. Ich bin auch mal gespannt, was da noch hochkommt. Ich bin sicher, dass diese Impeachment-Sache von beiden Seiten hochkommt. Und zwar auch im Sinne von, ich habe euch doch damals schon gesagt, wie viel Dreck am Stecken der Joe Biden und seine Familie haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das untergeht. Aber vor allen Dingen wird es auf die Sache hinauslaufen, starker Mann gegen Schwächling. Und vielleicht noch, dass die Amerikaner sehen in der Politik viel mehr sowas wie Sport. Und das ist jetzt ein Duell wie ein Finale beim Tennis oder ein Boxkampf. Und da ist der Trump einfach nicht unschlagbar, aber da läuft er zu Höchstform auf. Genau das hat er sein Leben lang immer gemacht.
Dann herzlichen Dank für Ihre Einblicke heute Vormittag. Jürgen Neffe.
Danke Ihnen.
Eins gehört.